Ich will heute mit euch im Jakobusbrief weitermachen. Ich habe sehr mit mir gerungen, weil ich den Jakobusbrief schon schwierig finde, anstrengend finde. Da ist so viel Ermahnung drin und so wenig Mutmachendes, Aufbauendes. Und von daher habe ich gedacht, soll ich jetzt nicht einfach aufhören, Pause machen und haben uns einen schönen Abschluss geschafft, 3 Kapitel haben wir und dann lassen wir es gut sein. Aber ich habe gemerkt, irgendwie Gott hat mich da irgendwie weitergezogen. Inzwischen habe ich nämlich den Jakobusbrief auch richtig lieb gewonnen. Ich glaube, der ist auch super wichtig für uns und vielleicht können wir ja heute mit dem Textabschnitt, den ich mit euch anschauen will, auch wenn der wieder schwierig ist, trotzdem aber erkennen, was das Geniale da drin ist. Dass Gott uns nämlich helfen will, besser im Leben klarzukommen. Ich habe einfach nochmal für diese Predigt angefangen, mal nochmal für mich zu rekapitulieren, warum ich glaube, dass der Jakobusbrief wichtig ist für unseren Glauben. Und ich habe da mal ein paar Punkte aufgeschrieben, die will ich jetzt kurz mit euch durchgehen. Das kann euch vielleicht dann helfen, wenn ihr selber euch mit dem Jakobusbrief beschäftigt, da drin nicht unterzugehen in den ganzen Ermahnungen, die da drin stecken, sondern zu sehen, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil in der Bibel für uns Christen. Und das habe ich als erstes festgehalten, der Jakobusbrief, der Autor, der ist durchdrungen vom Evangelium von Jesus Christus. Das ist in diesem Brief nicht immer so über alle weiten Strecken unmittelbar zu sehen. Das wird für den Brief vorausgesetzt. Also der Jakobus schreibt ja an gläubige Leute. Und wenn man tiefer reingeht in diesen Brief, dann stellt man fest, immer wieder leuchtet das Evangelium hell und klar kurz mal auf. Aber es ist halt nicht so im Vordergrund wie bei anderen neutestamentlichen Büchern. So, das Zweite beim Jakobus, warum der wichtig ist, man merkt so richtig, also mir geht es zumindest inzwischen so, der Jakobus möchte entlarven durch das, was Gott ihm klar gemacht hat, was der Feind alles tut, um die Sünde zu verschleiern. Und das ist ziemlich heimtückisch, das hat er ziemlich drauf, der Feind bei uns Christen. Und das ist auch das, worum es in dem heutigen Predigtabschnitt dann gehen wird. Die Sünde ist sowas von gewieft, sich zu tarnen. Denn wenn sie sich getarnt hat, dann kann sie weiter ihr Unwesen treiben, während wir meinen, alles richtig zu machen. Wir wähnen uns auf der richtigen Seite, denken, alles passt und trotzdem ist es vielleicht gar nicht das Richtige, was wir tun. Dritter Punkt. Gott möchte unseren Glauben reinigen von Gesetzlichkeit und Selbstgerechtigkeit. Das ist das, was so ganz, ganz fies ist. Der schlimmste Angriff des Feindes auf unseren Glauben ist nämlich Gesetzlichkeit und Selbstgerechtigkeit. Bei der Gesetzlichkeit, da meinen wir genau zu wissen, was alles gut und richtig ist, haben wir so einen Katalog, meinen dann, das tun zu können und sagen dann, damit bin ich richtig und gut. Man kann auch sagen, das ist Werkgerechtigkeit. Ich bin vor Gott richtig, ich bin vor ihm richtig, gerecht, durch das, was ich tue. Und das ist was ganz anderes als diese Gerechtigkeit, die Paulus so Glaubensgerechtigkeit genannt hat, aus dem Glauben raus. Ich weiß, ich bin ein sündiger Kerl und ich stehe nicht gerecht vor Gott da, aber er liebt mich und deswegen begnadigt er mich. Also, dann der vierte Punkt, und die beiden Punkte haben ganz viel miteinander zu tun, 3 und 4. Der Jakobusbrief ist so voll mit den Ansprüchen Gottes an uns, wenn wir versuchen wollen, die alle zu erfüllen, können wir nur scheitern. Das ist das, was es beim Jakobusbrief so schwierig macht. Wenn man den mit einem gesetzlichen Auge liest, mit einem gesetzlichen Brille, dann meint man, ja, jetzt muss ich das alles erfüllen, um ein guter Christ zu sein. Und dann kann es einem nur schlecht werden, man kann das letztlich nicht schaffen. Und ich glaube, dass dass es deswegen auch wichtig ist, dass wir diesen Jakobusbrief haben, damit er eben nämlich durch den Punkt 4, weil wir an den Ansprüchen scheitern, weil wir sehen, wir können es nicht, deswegen dann auch von der Werkgerechtigkeit, siehe Punkt 3, befreit werden können. Jetzt vielleicht andersrum bringen sollen, der Reihenfolge merke ich gerade. Aber ich denke, ihr habt vielleicht verstanden, was ich damit ausdrücken möchte. Da ist so viel drin im Jakobusbrief, wie wir sein sollten, was wir machen sollten. Da kann man eigentlich nur unglücklich werden, wenn man versucht, es aus eigener Kraft zu machen, wenn man meint, ich muss das hinkriegen. Und insofern treibt uns das dann, wenn wir nämlich merken, wir schaffen es nicht, eigentlich entweder in die Verzweiflung, hoffentlich nicht, sondern in die Arme Gottes, eines gnädigen und barmherzigen Gottes, so wie wir es gerade gesungen haben. Und das ist das Wunderbare, dass es diese Punkte auch über den ganzen Jakobusbrief verteilt gibt. Dass Gott nämlich uns letztlich in seine Arme nehmen möchte, so wie wir es gesungen haben, oder wie es vorhin gesagt wurde, so wie ein Küken auf der Hand gehalten wird, so möchte unser Gott für uns sein. Und je stärker wir an den Ansprüchen Gottes scheitern, umso mehr erkennen wir, wie sehr wir die Gnade Gottes brauchen. Und je mehr wir uns in seine Arme fallen lassen, umso mehr Geborgenheit können wir erleben. Und das ist dann das, was ich jetzt im Punkt 6 versucht habe zu formulieren, diese göttliche Wohltat an uns, dass mein Vater im Himmel seinem Tobias sagt, mir sagt, genauso kannst du deinen Namen einsetzen, dass er dir sagt, ich liebe dich, auch wenn du meinen Ansprüchen nicht genügst. Und dass diese Wohltat unser Herz erfüllen kann. Dass es wirklich einen Frieden in unser Herzen bringt, in unsere ganze Existenz. Dass immer, wenn Dinge auftauchen, die uns in Frage stellen, wo wir wieder sehen, ah, da bin ich nicht richtig, da bin ich nicht gut, da habe ich was falsch gemacht, dass uns all das keine Angst mehr machen muss, dass es uns von Gottes Liebe trennen könnte. Dazu ist Jesus gekommen, dazu hat er sein Leben gegeben, damit diese Wohltat uns Frieden bringen kann. Und dass dann dieser Friede, den wir finden, dann auch zu den Wohltaten führen kann für andere, dass sie da mit reinkommen in den Friedensstrom Gottes, in den Gnadenstrom Gottes, in den Segensstrom Gottes. Jesus will durch seinen Geist in uns präsent sein, in dieser Welt jetzt auch präsent sein und tätig sein. Und das möchte er eben durch uns machen, indem wir in seinen Frieden finden und dann aus diesem Frieden heraus was weitergeben können von ihm. So, der Punkt 2, die fiesen Machenschaften der Sünde, wie die uns den Blick verschleiern. Darum soll es heute jetzt in diesem Predigttext gehen. Und mir war die Vorbemerkung wichtig, damit es nicht so diesen gesetzlichen Eindruck hat, dieser Abschnitt, den wir jetzt lesen. Dass wir nicht dann wieder denken, ach du Käse, was muss ich da jetzt wieder alles machen und dies und jenes. Und man kommt einfach nur mit dem schlechten Gefühl dann bei raus und genau das Gegenteil ist der Fall. Dieses schlechte Gefühl, das möchte uns die Sünde machen. Dieses Gefühl, oh, ich kann nicht genügen, ich scheitere. Natürlich, ich genüge nicht, ich scheitere. Das ist eine Wahrheit. Und Gott möchte uns einladen, dass diese Wahrheit uns frei machen kann, weil wir geborgen sind in Gott und seiner Gnade. Ich lese uns den Text vor. Jakobus 4 jetzt, im 4. Kapitel sind wir gelandet. Die Verse 1 bis 3. Da heißt es, woher sind Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Nicht daher von euren Begehrlichkeiten, die kämpfen in euren Gliedern? Ihr begehrt und habt nicht, ihr mordet und eifert und könnt nicht erlangen, ihr streitet und führt Krieg, aber ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nicht, weil euer Bitten übel ist. Ihr bittet, damit ihr es in euren Begehrlichkeiten verbraucht. Nicht unbedingt ein sehr ermutigendes Wort, ja? Da geht es ordentlich zur Sache. Und ich verstehe den Abschnitt wirklich als ein Geschenk Gottes. Ich habe mich damit jetzt tief befasst, die letzten Tage. Und ich habe auch gemerkt, war erst einmal diese so bedrückende, ah, Jakobus, Mensch, jetzt hier kannst du nicht was Ermutigendes schreiben. Aber genau darin steckt die Ermutigung, dass wenn wir durchschauen, was die Sünde mit uns macht, mit unserem Geist, mit unserer Seele, dann kann Frieden einkehren bei uns. Und dann kann auch Frieden werden im Miteinander. Das ist das Anliegen, was Jakobus hier hat. Denn menschliches Miteinander, das geht ja da los hier, Kämpfe, Streitereien gibt es ja auch unter Gläubigen. Er adressiert hier Gläubige, er scheint da einiges vor Augen zu haben. Menschliches Miteinander ist doch gedacht, dass es aufbauend ist, dass es stärkend ist, wohltuend, dass es uns gut geht da drin. Wir sind ja für Gemeinschaft untereinander gestaltet. Und Kämpfe und Streitereien, auch unter Gläubigen, die machen diese Gemeinschaft kaputt. Die blockieren letztlich ja, den Fluss der Liebe untereinander, aber auch den Fluss der Liebe von oben, von Gott zu uns und dann auch wieder von uns zu ihm, weil das ist ja doch irgendwie alles miteinander verbunden. Kennt ihr vielleicht auch Konflikte, Auseinandersetzungen, Dispute, Diskussionen, die nicht weiterführen, wo es irgendwie, ja, man so das Gefühl hat, Parteien stehen sich fast schon unversöhnlich gegenüber mit ihren Positionen, Gräben tun sich auf, die unüberbrückbar zu sein scheinen, Atmosphäre höchst angespannt, schon fast bedrohlich, ungute, feindliche Stimmungen, Anklagen, Vorhaltungen, ungerechte Zuschreibungen, ja, ist ja klar, woher das kommt. Oder auch so, vielleicht kennt ihr das auch, man hat so das Gefühl, man wird in eine Schublade gesteckt, schneller als man gucken kann, dann wird die Schublade zugemacht und dann wird auf die Schublade draufgehauen. Also, ja, das ist im Großen und Kleinen, ob es jetzt die Familie ist, ob es in der Schule ist, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, in der Welt. Es ist im Großen und Kleinen eigentlich überall beobachtbar. Und ja, leider auch unter Gläubigen. Man sollte ja eigentlich denken, das sollte da anders sein. Aber gerade bei Gläubigen sollten eigentlich die Ressourcen da sein, damit besser umgehen zu können, weil ja Gott uns mit sich versöhnt hat. Und weil wir ja wissen, dass wir alle Sünder sind und dass wir alle insofern auf gleicher Ebene stehen, keiner über dem anderen und wir uns alle, ja, werden vor Gott verantworten müssen. Und das Schöne ist ja, trotz der Verantwortung, dass wir uns vor Gott verantworten müssen, wissen wir ja schon, er möchte eigentlich uns freisprechen. Das ist alles schon vorbereitet dafür. Wir können nicht tiefer fallen als in seine Hand. Also, Vers 1, ganz am Anfang, benennt das Problem, Kämpfe und Streitigkeiten. Und Jakobus stellt die Frage, woher kommt es, ihr Lieben? Und dann wendet er den Blick weg von dem Konflikt im Miteinander. Wohin wendet er den Blick? Auf uns selber. Also, wenn ich in einem Konflikt reinverwoben bin, dann sagt mir Jakobus hier oder Gott durch Jakobus, Tobias, schau nicht auf die anderen in dem Konflikt, sondern schau mal auf dich. Und schau mal, was in dir los ist. Ich finde es eigentlich ein Hammeransatz, den Gott hier offenbart. Dass er einen Konflikt entzerren möchte. Stell dir mal vor, da ist so ein Haufen Haudegen, die da irgendwie aufeinander losgehen wollen. Und jetzt würden die anwenden wollen, was hier in Vers 1 steht. Dieses, wendet mal den Blick auf euch selber. Woher kommen die Streitigkeiten? Aus euren Begehrlichkeiten, die in euren Gliedern kämpfen. Also in mir ist etwas, das in mir am Kämpfen ist, was irgendwie ja, entweder durch den Konflikt ausgelöst wurde oder vielleicht den Konflikt ausgelöst hat, das kann es ja auch geben. Und da ist in mir etwas am Schaffen, etwas Ungutes, entweder ursächlich für den Konflikt oder als Auswirkung. Und ich soll mal bei mir hinschauen. Ich soll also quasi erst mal runterkühlen und nicht jetzt erst mal den Konflikt bearbeiten. Begehrlichkeiten, die in unseren Gliedern kämpfen. Wie kann man sich das vorstellen? Dieses Wort Begehrlichkeiten, ich fand es eine ganz spannende Übersetzung, deswegen habe ich die auch ausgewählt. Andere Übersetzungen, die reden von Leidenschaften. Lüsten, Begierden, Streben nach Genuss, eigensichtige Wünsche. Also an diesem großen bei dieser großen Bandbreite an Übersetzungsmöglichkeiten dieses Begriffs merkt man, wie die Übersetzer alle drum ringen. Ja, wie soll man diesen Abschnitt verstehen? Und was ich am überzeugendsten fand, war dieses Begehrlichkeiten, das ist alles, was macht, dass ich mich gut fühle. Also was mir angenehme Glücksgefühle verschafft, dass ich mich gut fühle, dass es angenehm ist. Das griechische Wort kennt ihr vielleicht so auch so ein bisschen im Deutschen, Hedonismus. Ist es im Deutschen, Hedonä, ist es im Griechischen. Da geht es so um Lust, sich gut fühlen und so weiter und das als höchstes Lebensprinzip haben, bloß nicht irgendwie mit Schmerzen konfrontiert sein, leiden und so weiter, sondern der Sinn des Lebens besteht darin, dass ich mich gut fühle. Das ist ja auch in der heutigen Zeit weit verbreitet. Und unsere Seele und unser Geist, die wollen sich gut fühlen in unserem Körper. Gott hat sie so gemacht. Jetzt ist dummerweise der Sündenfall passiert. Und dummerweise sind unsere Seele und unser Geist durch den Sündenfall in Mitleidenschaft gezogen. Das heißt, die wollen sich gut fühlen, aber das können sie irgendwie nicht so richtig. Und das führt dann zu einem höchst komplexen Innenleben bei uns. Das ist das, was ich hier sehe, was Jakobus im Blick hatte. Da gibt es Themen, die in uns wühlen und schaffen. Da guckt mich einer komisch an und sofort fühle ich mich unwohl und denke dann, der guckt so blöd, ja, der ist mein Feind. Ja. Aber das ist ja etwas, was in mir geschieht, dass meine Seele plötzlich diesen Blick als feindlich empfindet. Woher kommt das? Derjenige ist vielleicht gar nicht feindlich, vielleicht hat er einfach so ein Gesicht. Hat sie es nicht ausgesucht. Aber mit mir macht's was. Und wenn ich jetzt dann auf denjenigen losgehe oder den bekämpfe, oder dann tue ich ihm vermutlich Unrecht, wenn er jetzt nicht wirklich was Böses vorhatte und deswegen so geguckt hat. Und deswegen die Einladung vom Jakobus. Erstmal bei uns selber hinzuschauen. Erstmal zu Gott zu gehen. Das ist das dann, was dann auch noch kommt in dem zweiten Vers. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Im zweiten Vers führt er ja dann auf, was da alles draus wird und dass es doch nicht funktioniert, was wir so in unserem Bestreben, mit unserem Geist, unserer Seele machen, wenn wir versuchen, in dem Konflikt irgendwie uns zurechtzufinden und eine Lösung zu bekommen. Im Grunde sagt der Vers 2, das funktioniert alles nicht, ihr Lieben. Und es funktioniert nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr wendet euch nicht an Gott. Wir brauchen eine Instanz über uns, die das besser durchschaut, was da los ist in dem Konflikt und auch vor allen Dingen in uns. Und deswegen sollen wir uns an Gott wenden. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wir sollen uns an Gott wenden. Und dann Vers 3, wieder ernüchternd. Jetzt wendet man sich schon an Gott und empfängt nicht. Und dann sagt er, ja, es gibt ein Bitten, ein sich an Gott wenden. Hier wird gesagt, was übel ist. Und damit ist im Grunde gemeint, was mit der Sünde zu tun hat. Also, dass halt eben meine Seele dann eben, ja, vielleicht ohne Rücksicht auf Verluste, sich gut fühlen möchte und deswegen den anderen für böse erklärt. Und dann so zu Gott sagt, du solltest jetzt den anderen verändern, denn der ist mein Problem. Und Gott sagt mir, ey Tobias, der andere ist doch nicht dein Problem. Die Sünde ist doch dein Problem. Die Sünde ist euer aller Problem. Und ich möchte, dass du Frieden findest, Tobias. Dass du nicht durch irgendwie Sachen, wie Leute dich angucken oder wie sie sich dir gegenüber verhalten oder was sie über dich denken, dass das was mit dir macht und dich dann ja zum Stolpern bringt und verunsichert. Sondern Gott sagt dann vielleicht seinem Tobias, komm doch zu mir, damit ich dir Frieden geben kann, der höher ist als alle Vernunft. Dass ich dir Frieden geben kann, wie ihn die Welt nicht geben kann. Und letztendlich, ja, ich könnte alle Konflikte dieser Welt versuchen zu gewinnen, am Schluss sterbe ich doch und dann, was hat es mir dann gebracht? Es wird mir nichts helfen letztlich. Aber was mir helfen wird, wenn ich im Frieden Gottes ankomme und wenn ich seine Wahrheit nicht mehr fürchten muss, wo er mir zeigt, Tobias, da bist du aber in den Konflikt hineinverwickelt. Da brauchst du dich gar nicht wundern, dass die anderen so auf dich reagieren, wenn du so auftrittst. Ich bin jetzt nicht so auf die ganzen Details dieses Textes eingegangen, das hatte ich auch nicht vor, weil ich die Predigt dann nicht zu sehr zuballern wollte. Gucke ich mir gerne mit euch nächsten Mittwochabend an, wenn ihr zum Im Glauben Wachsen-Treffen kommen wollt um 20 Uhr. Ihr könnt auch gerne mich persönlich ansprechen, wenn er sagt, das ist irgendwie komisch, was du da sagst, Tobias. Ich sehe das ganz anders vom Jakobusbrief her. Was mir wichtig ist, dass wir wirklich, dass wir das mitnehmen aus der Predigt. Das ist so meine Hoffnung. Gott möchte mit seinem Frieden zuallererst in uns selber reinkommen und sich dann, sage ich mal, vorarbeiten in die Konflikte, in denen wir vielleicht stehen, damit wir nicht ungerecht sind, dass Emotionen nicht überborden, sondern dass wirklich Ruhe reinkommen kann und dass wir das mitnehmen können für alle Konflikte, wo wir sie auch immer erleben. Und dass wir dann nämlich, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, das, was Jakobus da am Ende sagt, dieses, wir sollen zu Gott kommen und bitten, und zwar auf eine Weise, dass er auch unsere Bitten erfüllen kann, dass wir wirklich zuallererst um Frieden bitten für uns selber und um sein Licht bitten, was bei uns los ist, damit Ruhe reinkommen kann. Und dann können wir im Frieden auch viel besser Lösungen Gottes empfangen für den Konflikt, in dem wir gerade stehen, können uns konstruktiv einbringen und können dann unseren Beitrag auch leisten, dass das Miteinander nicht weiter Schaden nimmt, was in Konflikten ja schnell passiert, sondern dass es wirklich eine gute Lösung gibt, nämlich die Lösung, die Gott hat. Und Gott ist immer auf der Suche nach Lösungen, bei denen es keine Verlierer gibt. Der Einzige, der wirklich am Schluss der Verlierer sein soll, das soll das Böse sein, das soll die Sünde sein. Ansonsten soll es keine Verlierer geben. Und diese Art von Lösung, die kann nur unser Gott schaffen. Die können wir aus eigener Kraft nicht schaffen. Wenn man sich jetzt überlegt, in dem aktuellen Konflikt in der Ukraine, wenn das wahr würde, wenn die das beherzigen könnten, was da in diesem Text steht, wow, was für eine Chance wäre das für die Leute in der Ukraine, für die dort kämpfenden russischen Soldaten, für alle, die damit dranhängen. Aber letztlich ist da wieder so, ja, Gier, Macht, Einfluss, Ansehen, irgendwelche alten Geschichten, Demütigungen und so weiter. Ein solches Konglomerat an verschiedensten Dingen in den einzelnen Leuten und in dem Gesamten, das werden wir aus menschlicher Kraft nicht auflösen können. Das geht nur mit unserem Gott. Und deswegen lädt uns Jakobus ein, geht zu Gott, und zwar geht zu Gott für euch selber und nicht damit Gott eure Lösungen umsetzt, sondern geht zu Gott, damit er euch Frieden schenken kann und damit er dann von diesem Frieden her wirklich auch euch gebrauchen kann für die Lösung der Konflikte, um die es geht. Wir werden jetzt gleich eine Zeit der Stille haben nach der Predigt. Da könnt ihr für euch mal so das ganze Revue passieren lassen, mal in euch reinhören, auf Jesus hören, mal so zu gucken, ja, wo sind Konflikte, in denen ich gerade stehe, und ja, kann ich mich von Gott da irgendwie rausnehmen lassen, erstmal zu Gott führen lassen, und was hat er dann für mich? Warum bin ich in dem Konflikt, in dem ich gerade stehe, nicht in der Ruhe, im Frieden, sondern warum wühlt mich das so auf, warum macht das so viel mit mir? Sich das von Gott zeigen lassen, und damit das Ganze überhaupt gelingen kann, und das, so verstehe ich Jakobus hier von dem Text, erstmal selber in dem Frieden Gottes, in der Liebe, in dem Shalom ankommen, und zwar für uns ganz persönlich, damit das, was an dem Konflikt, in dem wir vielleicht stecken, an uns zieht und zerrt, nicht mehr Macht hat als die Liebe Gottes und seine Wahrheit und dass er zu uns steht. Und wir werden diese Zeit der Stille dann mit einem Vaterunser abschließen. Das wird David von hier vorne einleiten, von der Band aus. Und die Lobpreiszeit mit den Liedern soll uns dann helfen, wirklich so und, ja, im Frieden Gottes dann für uns zur Ruhe zu kommen. Und alles Weitere, das wird Gott dann schon zeigen, bei den Sachen, die euch vielleicht vor Augen stehen. Wenn euch nichts vor Augen steht, wenn ihr nicht irgendwie in Konflikte reinverwickelt seid, die euch irgendwie Not machen, dann genießt einfach die Zeit bei Gott und betet für die, die es betrifft, wo vielleicht Konflikte sind, die daran zu knabbern, zu leiden haben, dass sie den Frieden Gottes empfangen können. Und ich habe mich nicht mit meiner Frau abgesprochen, sie hat es vorhin dieses Bild gebraucht von dem geschützten Küken in der Hand. Und wenn unsere Seele, wenn unser Geist aufgewühlt sind, wenn da so Kämpfe in unserem Innern sind, wenn die Begehrlichkeiten da am Kämpfen sind in uns, dann ist doch eigentlich das Wichtigste, dass das Evangelium so ganz uns erfüllen kann, erfassen kann, so unser himmlischer Vater, unser himmlischer Papa, der ist da. Er hat mich lieb. Er ist der Größte, der Schlauste, der Stärkste, der Tollste. Und er wird sich kümmern. Und bei ihm bin ich gut aufgehoben. Das ist das, was für mich dieses Bild mit dem Küken in der Hand ausdrückt. Und das wünsche ich uns, dass wir ermutigt durch Jakobus für alle größeren oder kleineren Schwierigkeiten auf dieser Welt im Miteinander oder mit uns selber, das wirklich für uns immer tiefer erfassen können, diese geistliche Wahrheit. Papa ist da, der Vater im Himmel, er hat mich lieb. Er ist der Größte, Schlauste, Stärkste und Tollste. Bei ihm bin ich gut aufgehoben und er wird sich kümmern, weil er Gott ist, weil er uns liebt. Amen.